Ja, meine Lieben, wir haben gestern auch Handball geschaut. Und man dürfte ja wirklich denken, dass die Mannschaft gewinnen wird. Die letzte Viertelstunde hat dann alle Erwartungen zunichte gemacht. Man hat wirklich erwartet, dass diese Mannschaft diesen Sieg heimbringt. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, wo auch die Erwartungen anders waren als die Realität. Und die möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Die steht in Markus 16. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus, predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Eine Geschichte, eine Begebenheit, die einen wirklich auch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Da erleben die Jünger die größten Wunder live mit. Die waren dabei, als Jesus große Dinge gemacht hat. Und dann glaubten sie nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, geht's noch? Kann das wirklich sein? Wer hat eigentlich nicht geglaubt? Wer war es, der nicht geglaubt hat? Es waren alle seine Jünger, also die 11, einer war ja weniger, die haben nicht geglaubt. Es gab hier nur die Ausnahmen von den Emmaus-Jüngern, das sind die, die nach Emmaus gegangen sind und denen Jesus begegnete auf dem Weg. Wisst ihr eigentlich, wer das war? Welche beiden Jünger das waren? Sehr gut. Genau. Der eine heißt Kleophas und den Namen, der kommt nur ein einziges Mal hier an dieser Stelle vor. Und der zweite, der dabei war, der ist nicht bekannt. Man weiß nicht, wer es war. Und die anderen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome. Also denen ist Jesus erschienen und die haben es sofort den Jüngern gesagt, aber die haben es nicht geglaubt. Wirklich, also es hat mich echt erstaunt, dass die es nicht glauben konnten, weil wenn man dabei war, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie es ein Riesengedränge gegeben hat, dass die Menschen Jesus nur berühren wollten, um gesund zu werden. Wenn man dabei war, wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat, Leute geschrien haben und plötzlich waren die gesund und frei. Wie Jesus Naturgesetze außer Kraft gesetzt hat, indem er auf dem Wasser lief, indem er diese Vermehrung von Brot und Fisch gemacht hat, dieses Speisungswunder. Sogar Tote hat Jesus auferweckt. Die Jünger waren dabei. Lahme sind gelaufen, Taube konnten hören und Blinde konnten wieder sehen. Und trotzdem zweifeln diese Jünger jetzt an der Auferstehung. Das war dann einfach doch zu viel. Also das konnten sie nicht mehr glauben. Die Enttäuschung war einfach größer. Und jetzt kommt Jesus. Und der reagiert darauf, dass die Jünger ihm plötzlich nicht mehr glauben. Und er zeigt sich ihnen, als sie beim Essen waren. Und was sagt er zu ihnen? Ich habe gedacht, Wahnsinn, er macht ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Das steht so da. Jesus machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und nicht glauben wollten. Und ihr wisst ja, wenn man Bibel liest und irgendwas nicht so ganz versteht, dann lest man erstmal verschiedene Übersetzungen. Und das habe ich dann mal gemacht, weil mich das wirklich interessiert hat, die Reaktion von Jesus darauf. Er hätte ja auch sagen können, ey Leute, ist nicht so schlimm, konnte da nicht wissen und so. Nee, er hat ihnen wirklich hier knallharten Vorwurf gemacht. In der Hoffnung für alle steht, er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht glauben wollten. Unglaube und Starrsinn. In der Neues Leben-Übersetzung steht, er rügte ihren Unglauben wegen ihrer hartnäckigen Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach der Auferstehung gesehen hatten. In der Schlachter-Übersetzung steht, er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Uneinsichtigkeit, Verstocktheit. Am besten finde ich auch die englische Übersetzung, die ich mal ganz frei übersetzt hatte. Er gab ihnen einen Rüffel wegen ihres Unglaubens und ihrer Hartherzigkeit. Wenn Jesus hier ihren Glauben echt kritisiert und sie rüffelt, dann muss es doch mehr sein, dieses Glauben, als einfach zu sagen, ich kann nicht glauben. Eigentlich ist es hier mehr ein, ich will es nicht glauben. Das ist mir jetzt zu viel. Und meine Meinung dazu ist, Glauben hat mehr mit einer Entscheidung zu tun, glauben zu wollen, als mit ich kann nicht glauben oder glauben zu können. Ich glaube, dass jeder Mensch glauben kann, wenn er es nur will. Mehrere sehen die gleichen Wunder. Die einen glauben und die anderen glauben nicht. Was macht den Unterschied? In unserem Text steht die hartnäckige Weigerung, der Starrsinn, die Verstocktheit, die Uneinsichtigkeit und so weiter und so weiter. Was ist das eigentlich? Das ist eine Herzenshaltung, eine Haltung meines Herzens. Und die gute Nachricht, wenn wir glauben wollen, dann können wir das auch, weil Glaube eine Entscheidung ist. Haben wir diese Entscheidung getroffen? Ich möchte Jesus glauben, ich möchte ihm vertrauen. Wenn wir nicht wissen, wie unsere Herzenshaltung eigentlich ist, dann sind mir zwei Möglichkeiten eingefallen. Die erste Möglichkeit, frag einfach deine Frau. Frag einfach deine Frau oder deinen Mann, welche Einstellung habe ich eigentlich? Wie stehe ich zu was? Oder beobachte dich selbst. Wenn mir was passiert, wenn ich eine schlechte Nachricht kriege, wenn ich was Dummes gemacht habe oder blöd reagiert habe oder sonst was, mir was passiert ist, wie reagiere ich? Was mache ich als allererstes? Fange ich das Schimpfen an und hau nochmal drauf? Ist denn die anderen schuld? Oder frage ich mich selber, gehe ins Gebet und gehe als erstes zu Jesus? Oder proklamiere seine Herrschaft, wenn ich in eine schlimme Situation gekommen bin? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als eine Frau aus unserem früheren Hauskreis, also ganz früheren Hauskreis, erzählt hat, was sie gemacht hat, als sie gehört hat, dass ihr kleiner Sohn mit 2 Jahren von einem Traktor überfahren wurde. Sie hat sich hingekniet und hat gebetet und hat Jesus angerufen und hat gesagt, Herr, ich lege alles in deine Hand, aber bitte hilf dem kleinen Johannes, so hieß er damals. Und der wurde wieder gesund und es ist ihm nichts zurückgeblieben. Wie ist unsere erste Reaktion, wenn es um Glauben geht? Einer erzählt zum Beispiel, was er erlebt hat mit Jesus. Wie stehen wir dem gegenüber? Sind wir da kritisch? Oder fragen wir uns erstmal, Mensch, vielleicht hat er doch recht. Wir können uns einfach selber mal beobachten, wie groß ist unser Glaube. Bleiben wir dran, beten wir weiter oder brechen wir das Gespräch mit Jesus ab, indem wir einfach gar nichts tun? Aber Jesus freut sich, wenn er wieder mal unsere Stimme hört, wenn wir ins Gebet gehen. Er freut sich drüber und er möchte uns antworten. Also der erste Schritt, um diesen Auftrag zu erfüllen, der hier steht, ist Glaube. Ohne Glauben ist es unmöglich, den nächsten Schritt zu gehen, die letzten Worte von Jesus zu tun. Wenn jemand letzte Worte hat oder was man so zum Schluss sagt, bevor man stirbt, das merken sich oft die Verwandten besonders gut, ja. So der letzte Wunsch. Und ich habe so gedacht, das ist irgendwie so das Letzte gewesen, was Jesus so eindeutig gesagt hat, ja. Wir nennen es Missionsauftrag, Missionsbefehl. Jeder hat das schon gehört, ja. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht das auch und das möchte ich nochmal lesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weil Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, deswegen gehet hin, weil er der Herr ist. Und deswegen können wir auch hingehen, weil er mit uns ist. Und während die Christen die ganzen Jahrhunderte hindurch nicht diesen Auftrag treu gewesen, würden wir heute bestimmt nicht hier sitzen. In den 2000 Jahren sind so viele Christen rausgegangen und haben andere Menschen zu Jesus geführt. Das ist so weit, dass heute 79% aller Volksgruppen auf der Welt bereits die Bibel in ihrer Sprache haben. Neues und Altes Testament. 79% der Menschen weltweit haben ihre Bibel in ihrer eigenen Sprache bisher. Und das Evangelium ist schon fast überall verkündet worden. Es gibt noch wenige kleine Volksgruppen, die noch nicht erreicht sind, die überhaupt noch nicht erreicht worden sind mit dem Evangelium. Und mit den modernen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis alle Menschen auf dieser Welt mit dem Evangelium von Jesus erreicht sind. Was passiert dann? Dann kommt Jesus wieder. Das glauben wir. Aber es ist noch nicht so weit und deswegen gilt auch heute dieses Wort von Jesus für uns. Geht hin in alle Welt, macht alle zu Jüngern und lehrt sie. Und es gab noch nie so viele Möglichkeiten wie in unserer Zeit heute, sich daran zu beteiligen. Und wir sind damit gemeint, ich und ihr. Das ist unser Auftrag, hier mitzumachen. Hinzugehen, taufen und lehren. Und jeder, der sich zu Jesus bekennt, ist damit verantwortlich für Mission. Der ist mitverantwortlich, Gemeindearbeit voranzutreiben, sich zu beteiligen, mitzumachen. Damit Menschen nah und fern hören, dass Jesus Christus Herr ist und dass sie sich für ihn entscheiden können. Und das Schöne ist, wer mitmacht und diesen Auftrag erfüllen will, der erlebt Gottes Handeln. Er findet eine echte Erfüllung darin, weil es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als in seiner Berufung zu leben. Nichts anderes kann einen wirklich glücklich machen und ausfüllen. Und es können nicht alle in die Mission gehen. Damals sind auch nicht alle in die Mission gegangen. Aber was haben denn die anderen gemacht, die nicht gegangen sind? Die wurden Unterstützer. Die haben die unterstützt, die in die Mission gingen. Und wer ohne Berufung ist, hinauszugehen in die weite Welt, um das Evangelium zu verkünden, der ist automatisch beauftragt, ein Unterstützer zu sein. Jesus hatte viele Unterstützer, auch Unterstützerinnen damals. Es geht darum, Reich Gottes zu bauen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und eine davon wäre, direkt Missionare zu unterstützen. Ihr wisst, dass wir Kerstin und Joachim Schulze unterstützen, die schon hier waren, die ihre Mission in Ostafrika machen, auf Sao Tome und Príncipe, auf diesen Inseln. Und durch das, dass wir sie unterstützen, kriegen wir auch mit, wie es ihnen geht. Wir kriegen so diese Auf und Abs mit. Habt ihr euch schon mal überlegt, was es für eine Familie bedeutet, in Deutschland alles zurückzulassen, auf jede finanzielle Sicherheit zu verzichten und ins Ausland zu gehen und dort eine Missionsarbeit aufzubauen? Was das für ein Schritt ist für Menschen, die so sind wie du und ich. Missionare sind ja keine Übermenschen. Ja? Und die sind dann dort und in der Zeit, wo sie ihre Mission betreiben, können sie ja nicht hier in Deutschland sein. Und wir kriegen so ein bisschen mit, was so abläuft. Und dort auf diesen Inseln ist jetzt wirklich eine Erweckung ausgebrochen. Da lassen sich Hunderte von Afrikanern taufen und bekennen sich zu Jesus. Und die Arbeit ist richtig groß geworden. Die machen also eine Arbeit, wo sie nicht vorne dran stehen, sondern die unterstützen die Gemeinden und laden die Gemeindeleiter und die Mitarbeiter ein und machen Seminare und Kurse, damit die dort wieder in ihren Gemeinden was reinbringen können, damit es weitergeht und damit es wächst. Ja. Und während sie dort in Afrika sind, hat es jetzt in ihren Gemeinden Stress gegeben, so eine kleine Spaltung mit Pastor und so. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das alles ausgegangen ist. Das haben sie uns jetzt nicht gesagt, obwohl ich sie gefragt habe. Vielleicht wollen sie auch nicht drüber reden. Auf jeden Fall, stellt euch das mal vor, ihr seid in der Mission, in eurer Gemeinde gibt es Stress und eure Finanzierung ist überhaupt nicht mehr geklärt. Die wissen gar nicht, ob die nächstes Jahr noch von denen irgendwas kriegen. Ja. Und so, wir wollten nochmal so einen kleinen Einblick geben. Und so geht es ja nicht nur den Schulzes. Alle Missionare, die rausgehen und in der weiten Welt irgendwas machen für Jesus, haben ja ähnliche Probleme. Und ich denke, eine gute Möglichkeit, wenn wir selber nicht rausgehen, ist, einen Missionar zu unterstützen. Das muss ja nicht viel Geld sein. Das muss ja auch nicht unbedingt Geld sein, wenn man kein Geld hat. Aber man kann für den Missionar beten. Man kann sich darum kümmern. Wie könnte ich ihm helfen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Und ich wollte euch mit der Predigt da mal bitten, drüber nachzudenken, ob ihr das nicht vielleicht irgendwo noch unterbringt, einen Missionar zu unterstützen. Das ist eine tolle Sache. Wir machen das jetzt schon viele Jahre und bevor wir verheiratet waren, haben wir unabhängig voneinander das auch noch gemacht und hatten andere Leute, die wir unterstützt haben. Und es ist auch echt ein Segen für einen selber. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt in meiner Predigt ist der letzte Teil. Nachdem Jesus gesagt hat, was wir machen sollen, sagt er, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Warum eigentlich Zeichen und Wunder? Warum eigentlich? Zur Bekräftigung des Wortes, zur Bestätigung, damit Menschen glauben. Es ist ein nicht hinweg zu diskutierendes Geschehen. Ich habe mich an meine Heilung von Asthma erinnert, 1984, als ich von einem Tag auf den anderen Tag durch Gebet von Asthma geheilt wurde. Und ich weiß auch noch damals, als ich das dann erzählt habe, da gab es viele unterschiedliche Meinungen darüber. Aber ich weiß das eine, ich bin damals geheilt worden und das hat bis heute angehalten. Und das war Jesus, der mich geheilt hat. Und ich möchte ihm alle Ehre dafür geben. Und das hat mein Leben auch beeinflusst. Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ein Wahnsinnswort. Wir werden größere Werke tun, die gleichen und größere als Jesus. Ich kann es mir gar nicht so vorstellen, aber ich glaube es. Jesus hat so gesagt. Wenn es heute keine Wunder mehr gäbe, dann wäre die Bibel nicht wahr. Zu viel ist über Zeichen und Wunder im Neuen Testament geschrieben. Ich weiß, dass viele Christen auch Probleme damit haben mit den Wundern. Angst vor Verführung, Ablehnung von manchen Gemeindegruppen. Manche distanzieren sich. Ich weiß auch, dass Menschen nicht zwangsläufig glauben werden, wenn es Zeichen und Wunder gibt. Wie bei den Jüngern damals. Es gibt immer Raum für Unglauben. Man kann alles anzweifeln. Aber diese Wunder sind ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ein Blick in sein Reich und eine Demonstration seiner Macht. Ja, gerade jetzt, wo wir ein Wunder bräuchten für unsere Kranken, gerade jetzt in der Situation predigt hier einer über Wunder. Was machen wir, wenn wir kein Wunder erleben? Was machen wir dann? Wir glauben trotzdem. Wir vertrauen dem Herrn weiter, weil wir wissen, er liebt uns trotzdem. Und Wunder sind eben normalerweise nicht alltäglich. Wunder sind was Besonderes. Und die sagen nichts darüber aus, ob Gott uns jetzt mehr oder weniger liebt. Jesus hat uns mit den Wundern gezeigt, eigentlich wie es im Himmel sein wird. Er hat die Dämonen vertrieben, weil im Himmel wird es keinen Satan mehr geben. Es wird keine Verführung mehr geben, keine Beeinflussung. Und jeder, der dort ist, wird in der absoluten Freiheit leben. Heilungen. Im Himmel wird es keine Krankheit mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Das wird vorbei sein, das liegt zurück. Man wird gar nicht mehr dran denken. Das Reden in einer anderen Sprache, das sogenannte Zungenreden, eine Gabe des Heiligen Geistes, die Jünger bekommen haben. In dieser Sprache haben sie nie ein böses Wort gesprochen. Das ist was Heiliges, das ist eine Anbetung in Geist und Wahrheit. Und einst im Himmel werden sich alle wieder verstehen. Da wird es keine Sprachbegrenzung mehr geben. Dann werden die Christen werden Schlangen aufheben und Giftiges trinken. Im Himmel wird es keine Gefahr mehr geben. Das Wort, pass auf, das werden wir dort nicht mehr hören. Kein Tod wird mehr sein, kein Sterben in Ewigkeit. Also, wenn wir glauben und vom Evangelium reden, dann können wir auch damit rechnen, dass Wunder geschehen. Warum nicht für andere beten, dass sie gesund werden, für ihre Probleme, für ihre Sorgen? Und dazu gehört es, dass wir offen sind für den Heiligen Geist. Denn wir haben einen großen Gott und es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Und wir wollen dranbleiben und ihm glauben und damit rechnen, dass er wirkt. Also, lasst uns losgehen im Namen des Herrn.